Man sieht sie ihr nicht an. Aber nach dem Gespräch hat sie mir Bilder von sich auf LinkedIn gezeigt. Dann habe ich verstanden, wieso sie und ihre Freundinnen sagen, dass sie früher ein anderer Mensch war. Wie sie da schick zweckgemacht, selbstbewusst in die Kamera schaut. Sie ist immer noch offen, zuvorkommenden, sprudelt aus ihr raus. Sie ist mit dem Kopf parat. Die meiste Zeit verbringt sie liegend und vor Licht und Lärm geschützt. Jeder Zustand geht nur durch permanentes Energieteilen.
Ich bin die Lisa, ich bin nächste Woche 35 Jahre alt und ich darf heute hier mit der Carla sitzen, weil ich durch Corona auch an Fatigue leide und ich da viele Erfahrungen gemacht habe, positive und negative, und jetzt von 3,5 Jahren mal etwas aus den Vollen schöpfen darf und euch teilhaben lassen darf.
Fatigue kann ein Symptom sein von ME/CFS. In der Schweiz gibt es rund 65'000 Betroffene. Lisa erzählt in dieser halben Stunde, wie sich ihr Leben durch die Krankheit verändert hat und was ihr hilft.
Hallo und herzlich willkommen bei «Hallo Gesundheit», dem Podcast von der CSS. Ich bin Carla und hoste den Podcast abwechslungsweise mit Manuel. Wir fragen stellvertretend nachher, was sich viele fragen. Zum Beispiel, ist das Müde normal? Wir reden immer mit einer Fachperson und einmal mit einer betroffenen Person. Und das auf einem Spaziergang. Heute sind wir zu Winterthur, nicht auf einem Spaziergang, sondern bei Lisa daheim. Wir hocken bei dir auf dem Balkon. Man hört draussen noch ein bisschen eine Baustelle. Du lachst, das war nicht geplant.
Nein.
Du liegst auf deinem Sofa, der Kopfhörer mit Noise Cancelling, Sonnenbrille. Wie geht es dir jetzt so?
Ja, also abgesehen von dem ungeplanten Baulärm, das ist natürlich jetzt eine Zusatzbelastung. Es ist einfacher, wenn ich immer schaue, wie kann ich meine Ressourcen bestmöglich effizient gestalten und einfach so Lärm und jetzt kommt mal die Sonne raus, mal nicht. Das ist halt einfach, es kostet mich Ressourcen und es ist dann günstiger für meine Aktivität, wenn ich die Beine hochlegen kann und ja, möglichst so ein bisschen abgeschottet bin von der Reizbelastung.
Was macht's denn mit dir, wenn du jetzt die Sonnenbrille nicht anhättest, kein Kopfhörer, würdest stehen?
Im Prinzip ist immer eine Frage, ich habe begrenzte Ressourcen und wofür gebe ich die aus? Und wenn ich keine Hilfsmittel habe, wie jetzt zum Beispiel die Sonnenbrille und die Kopfhörer, dann entlädt sich der Akku einfach noch schneller als so schon. Und dann kommt man irgendwann in die Grenze, wo es kritisch wird. Und das Gleiche ist beim Stehen. Also ich kann stehen und ich kann laufen. Aber wenn ich das mache, dann entlädt der Akku sich einfach sehr schnell und dann kann es kippen und mir geht es schlechter. Und daher ist immer so die Frage von Effizienz. Und daher ist das ein bisschen günstiger, wenn ich da so ein bisschen drauf achte. Und sonst wären auch gewisse Aktivitäten wie das jetzt gar nicht möglich. Also ich wäre super gern mit dir spazieren gegangen. Ich vermisse spazieren gehen, ich liebe es auch. Aber in der Kombi mit Sprechen, ich bin kognitiv recht flüssig, aber es ist halt extrem anstrengend für mich. Und die Kombination von Laufen, Sprechen, Konzentrieren ist einfach zu viel. Und dann entlädt der Akku sich zu schnell. Und dann wäre das eine Aktivität, die wir heute so gar nicht machen könnten.
Die Erschöpfung kann ja im Kopf oder im Körper sein. Bei dir ist es vor allem im Körper. Es ist schwierig, sich das als außerstehende Person vorzustellen, auch wenn man es wettet.
Ja.
Wie vergleichst du es? Wie erklärst du es auch mit deinen Freundinnen?
Ja, es ist super schwierig, weil, so sagst du schon, das Schöne, es gibt so ein bisschen kognitive und muskuläre Fatigue. Tatsächlich kriege ich auch ein Medikament für muskuläre Fatigue. Es ist super schwer zu erklären. Ich glaube, zuerst versuche ich immer so ein bisschen sensibilisieren, dass Müdigkeit nicht das gleiche wie Erschöpfung und Fatigue ist. Weil Fatigue übersetzt ist eigentlich krankhafte Erschöpfung. Also ich kann mich jetzt so viel ausruhen, so viel schlafen, wie ich will. Das wird nicht besser. Ich hatte ja vorhin schon kurz von dem Akku gesprochen, der sich schnell entlädt. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Metapher, weil es ist wie ein kaputter Akku, der nicht mehr voll aufladen kann. Und es ist egal, wie lange der am Strom hängt, der wird einfach nicht mehr voll aufgeladen. Ich würde mich jetzt so bei 20-30% Akku, maximale Akkuladekapazität einordnen. Und das beschreibt er auch schon ganz gut, um abzugrenzen, dass eben nicht die klassische, ja, ich hatte jetzt eine anstrengende Woche, viel auf der Arbeit los, ich war viel mit Freunden unterwegs, ich bin jetzt erschöpft. Das ist auch legitim, aber das ist halt nicht Fatigue, weil egal, was ich mache, es wird nicht besser. Und ja, wie fühlt sich das dann an? Es ist wirklich so, als wäre so Gewichte an dem Körper dran. Es ist wirklich völlige Kraftlosigkeit. Und wenn ich sogar drüber bin, also mehr Ressourcen ausgegeben habe, als ich verfügbar habe, weil ja, das kann ich, dann ist sogar so ein bleiernder Zustand, weil dann wird die Fatigue mehr, dass ich selbst, wenn ich jetzt auf ein Blatt gucke, dann verschwimmen die Buchstaben so ein bisschen. Das ist wie so ein Nebelzustand auch. Also es ist ganz speziell. Und so versuche ich es immer ein bisschen einzuordnen und dann halt aber auch am Ende nochmal zu sagen, ja, Fatigue ist ein Symptom. Und tatsächlich haben das mehr Erkrankungen gemeinsam als nur ich. Also ich habe teile dieses Symptom mit Leuten, die Rheuma haben, die Multiple Sklerose haben, die Krebs haben. Und trotzdem sind die Erkrankungen so unterschiedlich. Aber das teilen wir. Und dann ergänze ich immer noch zum Schluss ganz gerne, ich habe ME/CFS durch Covid, aber ich habe ME/CFS nicht, weil ich Fatigue habe. Das ist eins von den bei mir über 20 Symptomen, aber es ist nicht das Symptom, was mich legitimiert, die Diagnose zu bekommen, sondern es ist ein anderes Symptom. Und das versuche ich mal ganz gern aufzuklären, weil eben man besetzt es mit chronisches Fatigue-Syndrom und dann kommt immer so diese Verwechslung. Ich finde es leider ein bisschen sehr schwierige Namensgebung, kann ich nicht ändern. Und daher ergänze ich das dann immer am Ende und sage, hey, ist eins der vielen Symptome und nicht das Hauptsymptom, ja.
Genau, aber bei ME/CFS ist Erschöpfung ein Symptom davon. ME/CFS wirkt sich aber noch mehr auf das Nervensystem und das Immunsystem aus. Du hast bei dir am Handgelenk auch eine Uhr, wo man den Puls sieht. Das ist mir auch im Gespräch mit der Ärztin Maya Strasser zu dem Thema sehr geblieben, wie sie gesagt hat, wie der Puls nur schon zum Beispiel beim Zähneputzen so hoch kann sein, wie wenn man gerade einen Sprint gemacht hat.
Ja.
Du schaust auch in dem Fall auf die Uhr immer, was der Puls gerade macht.
Ja, also ich lasse mich nicht zu sehr davon beeinflussen, aber ich schaue immer mal wieder drauf. Ich bin im Herzen ein Datenfreak. Ich bin Wissenschaftsfreund und das hilft mir immer, subjektiv viel zu verstehen. Und ich schaue halt ab und zu mal drauf, um einfach zu gucken, dass das Fass wirklich nicht überläuft. Achtung, ich rede sehr gerne in Metaphern. Und tatsächlich ist genau der Puls so ein Ding. Also es ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben dann einen Puls von 160. Ich zum Beispiel vorhin beim Schminken und ich habe mir nur Concealer drauf gemacht und Wimperntusche. Hey, und ich hatte einen Puls von 110. Jetzt denkt man, ja, es ist ja gar nicht so hoch. Ich habe aber ein Medikament, das den Puls senkt, zwei sogar. Und ich habe einen Ruhepuls von 46. Und wenn du einen Ruhepuls von 46 hast und du stehst und du schminkst dir die Wimpern, hast einen Puls von 110 unter zwei Medikamenten, da sagt er eigentlich schon, dass das nicht normal ist. Und das war halt sofort ab Corona-Infektion so. Ich hatte vorher auch viel Sport gemacht, deswegen habe ich so einen niedrigen Ruhepuls. Und das ist halt, bei Aktivität geht das halt extrem hoch. Und das bestätigt so ein bisschen, wie es sich anfühlt, dass es einfach alles anstrengend ist und der Körper immer arbeitet. Also selbst jetzt merke ich das und sehe das auch. Und das ist halt, wo ich dann mich subjektiv bestätigt fühle, ja, okay, ist einfach anstrengender gerade für den Körper, ja.
Ja, und das Fiese ist, du hast vorher gesagt, das Pacing ist sehr wichtig. Du kannst aber auch halt mehr Energie zur Verfügung stellen, auch wenn es Adrenalin rum ist oder wenn du halt einfach etwas willst machen.
Ja.
Aber die Retourkutsche kommt dann ein paar Tage später.
Ja, und das ist so das Fatale. Also grundsätzlich haben das ja alle Menschen mit dem Symptom Fatigue, dass du halt einfach gucken musst, wofür gebe ich meine Ressourcen aus. Ich bin halt, bei mir ist die Situation halt so, dass Fatigue ist nicht unter meinen Top 5 der Einschränkungen. Da kommen erst autonome Dysfunktion, Grippesymptome, alles viel früher. Und daher würde man mir auch nicht ansehen, dass ich so krank bin. Also abgesehen davon, wenn ich für was brenne, dann mache ich das einfach super gerne. Und die Problematik und die Krux ist halt genau das, was du sagst. Also dieses Leitsymptom von ME/CFS, PEM, umgangssprachlich nennt man das Crash, heißt Post-Exertional Malaise, also wortwörtlich Krankheit nach Aktivität. Und die Krux ist, das tritt zeitversetzt auf. Und das ist das, was so schwierig macht, weil jetzt kann ich mit dir schwätzen. Man sieht nicht, was ich gestern verzichtet habe, was ich die Tage vorher gemacht habe und was die nächsten Tage kommt, damit ich jetzt mit dir reden kann. Und deswegen ist es auch schwierig für Freunde oder für Ärzte, die ich nur in dem Moment sehen, weil ich kann dann die Energie rausballern. Entweder weil ich muss oder weil ich jetzt gerade Freude mit dir drin habe zu schwätzen. Aber die Retourkutsche kommt halt später, weil die Systematik dahinter ist, dass geringste Aktivitäten dazu führen, dass dein Gesamtzustand sich verschlechtert. Und das kann sein, dass das eine körperliche Aktivität ist, also gehen, deswegen gehen wir auch nicht. Es kann sein kognitiv, also eben das Sprechen. Es kann emotional sein, positiv und negativ. Es kann aber auch sensorische Reize sein. Deswegen trage ich jetzt halt auch die Sonnenbrille, um eben das zu vermeiden. Und das ist je nach individuelle Belastungsgrenze. Also es kann sein, letztes Jahr konnte ich zum Beispiel, wo ich nicht gearbeitet habe, 4.000 bis 4.500 Schritte gehen am Tag und erst dann bin ich gecrashed. Jetzt völlig anders, weil ich hätte 20% arbeite. Jetzt das ist eine ganz andere Dimension, weil jetzt viel mehr reinspielt und jetzt die Ressourcen hauptsächlich fürs Arbeiten rausgehen.
Also das heisst, du brauchst so viele Ressourcen zum Arbeiten, dass du dafür kannst einfach nicht mehr so viel laufen oder hast einfach nicht mehr so viele Ressourcen für andere
Sachen.
Also
ich habe eben ein Ressourcenkontingent von X, wenn wir jetzt mit dem Akku wieder argumentieren, so 20-30%. Und dann ist die Frage, wofür gebe ich das aus? Und der Großteil geht für die Arbeit drauf. Und deswegen kann ich halt, und dann Haushalt, Duschen, Essen machen, Essen selbst oder wie jetzt aufrecht sitzen. Also mein Körper zeigt mir gerade an, also ja, mein Puls ist bei über 70, mein Stresslevel ist im oberen 2/3, was du eigentlich nur hast, wenn ich jetzt aktiv mindestens schnell gehen würde, leichtes Joggen machen würde. Und da ist halt die Frage, wofür gebe ich das aus?
Und gleich ist halt das Arbeiten auch etwas, wo dir wieder Energie und wahrscheinlich auch eine Struktur in deinem Alltag gibt. 20% schaffst du im Moment von daheim aus,
also ich
aus dem
immer,
Bett, muss man sagen.
Genau, also ich sage immer gern emotionale Energie. Weil ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Wort Energie. Ich würde immer fragen, hast du Energie, das noch zu machen? Und ich sage immer, ja, ich habe Energie. Mein Problem ist, also bei mir individuell, weil Fatigue im Ruhezustand nicht das Schlimmste ist, ich habe die Energie. Die Frage ist, kann ich mir das leisten von den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe? Weil ich muss zum Beispiel irgendwann mal duschen, ich muss einkaufen gehen, ich muss irgendwann mal meine Bude noch putzen. Und wenn halt ich von den 20% maximale Akkuladefähigkeit 15% fürs Arbeiten ausgehe, dann ist nicht die Frage, kann ich das, sondern reicht es noch für alles andere? Und daher ja, muss ich es gut einteilen, aber natürlich gibt die Arbeit mir auch was zurück. Also ich würde natürlich, weil ich da jetzt auf Putzen und Freunde sehen verzichte, ich würde natürlich super gern, wenn meine Freunde sind, alle 6 bis 8 Wochen. Gleichzeitig ist es halt auch schön, so ein bisschen was von meinem alten Leben zu haben, in dem ich so ein bisschen was arbeite, wenn auch im Moment im Liegen, im Homeoffice. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist, man kann es nicht nur positiv und nur negativ sehen. Es hat von beiden so ein bisschen was, ja.
Und du bist aber ein Mensch, wenn ich dich einschätze, du probierst positiv zu sehen oder halt das Beste daraus machen. Du bist Projektmanagerin von Beruf. Du schaust das Ganze als Projekt an.
Ja.
Jetzt mit deinen Freundinnen. Aber das ist ja für dich auch ein wichtiger Teil. Wie tust du jetzt das Projekt so lösen, dass du auch Freude kannst haben?
Also ich glaube, grundsätzlich, das haben alle, die Fatigue haben, die müssen einfach Energiemanagement, Pacing heißt, das ist eine Therapieform, da schaust du eigentlich nur, wie gestalte ich meinen Alltag, dass ich die Energie und die Kapazitäten, die ich habe, wofür ich die ausgebe und vielleicht auch ein bisschen Effizienz raushole. Und das mache ich ja auch. Bei mir ist halt noch das Thema, ich muss halt immer einen Crash vermeiden, weil der halt auch dauerhaft dazu führen kann, dass ich mich verschlechter, weswegen wir in dem Punkt sind, wo wir heute sind. Und ich schaue halt einfach, dass ich auch mir ab und an was Gutes tue. Es ist leider die Realität in dem Zustand, wo ich jetzt bin, ist die Priorität leider, dass ich immer gucke, wie kann ich für meine Existenz sorgen. Also was kann ich tun, dass ich meinen Job behalten kann? Weil einfach auf eine IV ist die Chance statistisch gesehen 1-10. Daher ist das, bleibt das Prio. Trotzdem gucke ich, dass ich alle 6 bis 8 Wochen auch meiner Psyche was gut tue. Und da
nur auch bis 6 bis 8 Wochen?
Ja, es ist die bittere Wahrheit. Also es ist, seitdem ich 20% arbeite, putzen alle 2 Wochen, eine Freundin kommt alle 6 bis 8 Wochen und dann darf ich aber auch keinen Crash haben. Also wie jetzt zum Beispiel, wir machen das jetzt heute hier, da habe ich bewusst mich entgegen einmal Freunde sehen entschieden. Das ist, glaube ich, das stellt es ganz gut, das ist immer eine Wahl von entweder ich verzichte jetzt auf Einkaufen, Duschen oder Arbeiten, wobei letzteres im Moment nicht geht. Oder ich cutte woanders oder ich riskiere einen Crash, was ich eben nicht tun sollte wegen dauerhafter Verschlechterung. Und manchmal muss man einfach auch ein bisschen dem Körper leider einen Schaden zufügen, dass man der Psyche was Gutes tut. Weil was man als schwerkranker Mensch alles aushalten muss, ist schon echt heftig. Und ich bin sehr dankbar, geht es meiner Psyche gut. Aber dafür muss ich halt auch ab und an mal bei anderen Sachen zurückschrauben. Zum Beispiel kommt morgen ein Supermarkt und liefert meine Lebensmittel nach Hause, weil das hatte ich jetzt diese Woche wieder mal nicht gemacht, damit das jetzt heute möglich ist. Es ist immer, ja, so Puzzleteilchen zusammenfügen und gucken, was kann man auch schweren Herzens mal cutten. Wo viele Leute mal sagen, ich könnte darauf nicht verzichten. Und ich sage, ja, manchmal bist du so schwer krank, da hast du gar nicht die Wahl.
Mhm.
Also Punkt.
Ja, aber das ist so eine Unterstützung, die für dich hilft, dass du das Essen liefern lässt, weil einkaufen, das geht einfach schlichtweg nicht. Mit Freundinnen hast du dir auch Strategien zurechtgelegt, wie das ist, wenn sie zu dir vorbeikommen?
Ja, das war auch ein Prozess. Und das kennen ja viele, wo sich dann die Einschränkungen erhöhen und man schaut, wie kann ich trotzdem noch auch gesellschaftliche Teilhabe haben und mein soziales Umfeld aufrechterhalten. Es war gar nicht so einfach zu sagen, komm, wir gehen statt Kaffee trinken, komm doch zu mir nach Hause und ich zähle mich jetzt so verletzlich, dass ich halt im Bett liege. Muss auch sagen, ich habe halt kein Sofa in der kleinen Wohnung, aber damit ich halt die Beine hochlegen kann wegen meiner autonomen Dysfunktion, liege ich dann halt im Bett. Aber es ist schon komisch, dann, wenn eine Freundin neben dir sitzt und du liegst im Bett, du willst ja nicht dich mit der Krankheit identifizieren, aber du kannst es halt nicht ändern. Und daher war das ein Prozess und auch immer wieder darauf hinzuweisen, hey, lasst uns bitte einen Wecker stellen, weil meine Grippesymptome werden mehr. Das ist Indikator 1, dass echt der Körper jetzt am Rande von dem ist, was er aushalten kann. Und dann halt immer so ein bisschen an die Zeitkomponente denken. Und das wird auch so ein bisschen unnatürlich, weil man trifft sich nicht mit Freunden und sagt so, ja, mit 60 Minuten Zeit, let's go, nach 60 Minuten knallharter Cut. Das ist halt so ein bisschen, es ist immer noch schwierig, sich da einzufinden. Es ist ein Prozess, aber das sind so die Strategien, die wir anwenden, ja.
Du sagst, es ist ein Prozess. Was hast du in diesen 3,5 Jahren auch für neue Freude entdeckt? Du hast ja gesagt, oder früher, du hast gerne Sport gemacht, zum Beispiel.
Ja.
Du warst gerne unterwegs gewesen.
Ja.
Was machst du jetzt?
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Und ich wünschte, ich könnte jetzt so eine Märchengeschichte erzählen, was man so oft liest. Ja, trotz meiner Erkrankung mache ich noch das und das und ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich wünschte, ich könnte so eine Helden-Märchen-Story erzählen. Es gibt zwei Antworten dazu. 2022, da war ich noch viel besser unterwegs. Es war so die Phase, wo ich mit Sport fehlbehandelt wurde und ich einfach im Vergleich zu jetzt noch viel besser unterwegs war. Da habe ich Puzzeln für mich entdeckt. Hätte ich auch nie gedacht, aber fand ich super. So diese 1000 Puzzleteile, Malen nach Zahlen, Mandala malen, das waren damals echt gute Alternativen. Ja, und dann habe ich mir einfach durch immer wieder einen Crash, von dem ich mich nicht immer erholt habe, also irreversible Verschlechterung meines Gesamtzustandes, haben halt dazu geführt, dass das nicht mehr möglich ist. Und so die ehrliche Antwort wäre, also ich habe jetzt nicht wirklich neue Alltagsfreunde. Die Realität ist einfach, es ist sehr viel Verlust an Lebensqualität, dadurch, dass ich so fortgeschritten bin in meinen Beeinträchtigungen. Trotzdem, weil ich bin ein sehr positiver Mensch, ich möchte es aber nicht romantisieren, gell? Also das ist jetzt ganz klar, auch nicht ins toxisch-positive sehen. Aber es gibt so eine Sache, die ich so für mich gefunden habe, abgesehen davon, dass ich viel stärker geworden bin, ist Aktivismus. Also ich hätte nie gedacht, dass das was für mich ist. Aber das hilft mir echt ganz gut, so ein bisschen ähnlich wie Sport, weil bei Sport kann man auch mal Frust rauslassen, wenn man schlecht gelaunt ist zum Beispiel. Das hilft mir so ein bisschen mit all dem, wenn man durchs Gesundheitssystem rattert, auch umzugehen. Das ist halt was, was ich nur ein- bis zweimal im Jahr machen kann. Und da genieße ich das total.
Also warst du nicht
schön? Keine Alltagsfreunde. Ja, zum Beispiel, dass wir heute hier sitzen. Letztes Jahr habe ich einen Artikel für ein Zeitungsinterview gegeben. Es hat mir auch sehr viel gegeben. Einfach wissend, also es ändert nichts an meiner Situation, aber einfach vielleicht so die Hoffnung, gerade zu desensibilisieren, was Fatigue bei anderen Krankheiten ist, was es bei uns ist, einfach zu wissen, vielleicht verhindert das bei einer Person, dass sie so viel behandelt wird. Ich war, alles war vermeidbar daran. Und wenn es nur einer Person hilft oder davor bewahrt, hey, das macht mich so glücklich. Und auch vor allem für die Schwerstbetroffenen. Das hatte ich vorher noch gar nicht erwähnt. Es gibt so viele, die einfach voll pflegebedürftig sind mit ME, die können nicht mal selber essen und die haben nicht die Möglichkeit, überhaupt zu sprechen. Und zu wissen, dass das eine Option ist, wo ich mich hinentwickle, da kann ich nicht einfach still sitzen und nichts tun. So. Und dann habe ich das halt den Vorteil, dass mir das sehr viel auf mein Resilienzkonto einzahlt und daher mache ich das so ein-, zweimal im Jahr, was Spezielles. Und das ist echt eine schöne Sache. Kleines Ergänzung noch. Ich bin voller Fan von Satire und Comedy. Ich bin voller Fan von Memes und meine absolute Alltagsfreunde sind so Katzenvideos oder wenn ich halt jeden Tag Bilder von meinem Bruder kriege, von seinen tollen Katern, das macht mich mega glücklich. Also das sind so kleine Auszeiten. Aber das ist wirklich schon, wo du Müll zu Gold verwerten musst. Auf dem Niveau bin ich und das kann ich. Ja, und trotzdem ist es halt so, dass von dem, was ich früher machen konnte, plus minus 90%, kann ich einfach nicht mehr machen. Also ich habe vieles angepasst durch Hilfsmittel und so, aber das heißt nicht, dass es die gleiche Lebensqualität ist. Ich finde, viele Wege führen nach Rom, man kann vieles anpassen. Es ist aber auch sehr viel Verzicht da. Also dieses Jahr zum Beispiel, es ist September erschreckenderweise, ich war noch nicht einmal in einem Café oder Restaurant. Und das war jetzt wieder eine bewusste Entscheidung. Ich mache heute einen Podcast und mache dann dafür etwas nicht. Aber um einfach nochmal so ein bisschen so die Perspektive zu zeigen, ich kann flüssig schwätzen und ich kann mich selbst ernähren, aber ich verzichte auf so vielen Ebenen. Und dass man das immer so ein bisschen in Relation setzt einfach. Es gibt Alternativen, aber sie sind halt einfach nicht gleichwertig.
Du hast den Crash erwähnt. Also Crash heisst ja, es ist wirklich, also das ganze System ist also, liegt einfach flach.
Ja.
Wie, also du wohnst allein. Wie machst du es denn?
So wie ich es immer mache. Also ich bin ja eh alleine, auch ohne Crash. Im Worst Case habe ich einfach Leute, bei denen ich mich melden kann. Ich bin halt mittlerweile schon relativ erfahren, sodass ich sehe, weiß vorher, wann ich crashe, was es auslöst. Oder ich habe so Strategien, dass wenn es passiert, dass ich weiß, was ich wie machen muss. Und das erste Anzeichen, wir hatten es ja vorhin von der Pulsuhr gehabt. Ich habe einen Ruhepuls von 46, wenn ich schlafe. Wenn der auf über 50 geht und ich das morgens sehe, dann weiß ich, okay, jetzt kommt ein Crash. So, und das heißt, ich kann mich schon mal darauf vorbereiten, weil die Partyphysiologie dahinter ist, dass es Zeit braucht, bis sich das aufbaut. Und dann sehe ich das schon und dann weiß ich, okay, dann musst du jetzt heute noch mal 5 Gänge zurückschalten, wenn es nicht dann schon so spät ist. Und dann ist einfach der Umgang damit, einfach liegen, kein Fernsehen, dunkel machen wegen Reizen, einfach liegen, nichts tun und aushalten und warten und hoffen, dass es vielleicht nur 1-2 Tage dauert, keine Woche, Monate, Jahre oder dauerhaft ist. Es gibt da nicht wirklich was man machen kann. Manche nutzen dann noch gewisse Medikamente. Ich bin eh schon so gut eingestellt mit Medikamenten, das, was man nehmen kann, viel trinken und so weiter. Also außer Geduld und Abwarten kann man da nicht viel machen. Wenn es jetzt so schlimm ist, dass gar nichts mehr geht, ich hatte es in meiner Wohnung, in der alten Wohnung, da musste ich tatsächlich krabbeln zum Bad. Das war der schlimmste Crash meines Lebens. 40% gearbeitet, da war ich nicht mehr in der Lage, irgendjemanden zu schreiben. Da habe ich einfach gewartet, bis es mir am nächsten Tag wieder besser ging. Und dann kam eine Freundin, hat das Bett bezogen, Spülmaschine ausgeräumt und so. Aber du bist in dem Moment einfach gar nicht in der Lage, auch noch zu kommunizieren. Also warten, liegen, nichts tun.
Ich habe auch mit einer Betroffenen geredet, die auch gesagt hat, aber Essen ist zum Beispiel auch etwas, sie probiert irgendwie ein paar Mandeln zu essen, wenn es geht, weil das einfach gerade noch so ein bisschen sättigt.
Ja.
Ist es denn genug? Oder ist schon das
ja, also tatsächlich, es gab Zeiten, es hat sich ein bisschen geändert, weil ich jetzt mittlerweile halt sehr gut weiß, wann ich einen Crash kriege, sodass ich es relativ gut vermeiden kann, außer ich kann es nicht vermeiden, weil es Sachen gibt, die nicht in meinem Einflussbereich liegen. So alles, was ich im Alltag mache, steuere ich eigentlich so, dass ich keinen Crash kriege. Das heißt, das mit dem Essen habe ich gar nicht so, weil ich einfach gar nicht mehr so extrem crash. Es gibt einen leichteren Crash und es gibt echt den krassen Crash, wie da, wo ich krabbeln musste in Smart. Und da konnte ich halt auch einfach nicht essen. Aber ich konnte nicht in die Küche laufen. Es ging halt einfach dann nicht. Und dann habe ich halt am nächsten Tag dann eine Pizza bestellt, eine große Pizza halt gegessen. Aber es gibt Betroffene, für die ist das Dauerthema. Da geht der Kelch Gott sei Dank an mir vorbei. Halt ein Teil auch dessen, weil ich halt relativ gut weiß, was mich crasht und ich das vermeiden kann. Aber deswegen ist es halt so wichtig zu verstehen, ein Crash ist halt nicht einfach nur erschöpft sein, sondern das ist ein biologischer Vorgang, den du zwingend vermeiden musst und idealerweise rausfinden solltest, was es bei dir auslöst. Weil eben, es gibt Menschen, die wohnen alleine, die können dann nicht mehr aufs Klo gehen. Was machst du denn dann? Also das hatte ich Gott sei Dank noch nie. Aber ich hatte auch keine Strategie tatsächlich, weil ich mich auf das Szenario nicht vorbereite. Ich versuche einfach alles zu tun, dass das nicht passiert.
Du hast die Fehlbehandlung vorher angesprochen. Mhm. Es ist so ein halbes Jahr etwa nach deiner Covid-Infektion hast du gemerkt, du wirst falsch therapiert. Wie hast du das gemerkt? Weil das ist ja, ja. Etwas mega Schwieriges. Viele haben ja die Krankheit extrem. Und wissen es auch nicht. Ja.
Also ich hätte auch nie gedacht, muss vorweg sagen, dass es eine Erkrankung gibt, wo Sport dir schaden kann oder Bewegung. Also das klingt für mich wie aus so einer Science-Fiction-Sendung. Tatsächlich liegt das daran, weil ich vor Covid einfach schon viel Krafttraining und Cardio gemacht habe. Ich hatte sogar ein professionelles Spinning-Bike, hatte mich angemeldet, um da nebenberuflich Trainer zu werden. Und ich hatte auch mich eingelesen in die Wissenschaft von Muskelaufbau und habe mich auch mit Übertraining beschäftigt. Das heißt, ich wusste, worauf man achten sollte und wie man Kondition und so weiter aufbaut und so weiter und so fort. Und dann hatte mein Arzt damals halt gesagt, ja, Sie müssen sich vorbelassen, machen Sie Sport. Und ich hatte schon 2 Jahre vor Covid-Infektion meine Uhr. Und das Erste war beim Joggengehen, abgesehen davon, dass ich subjektiv unfassbar anstrengend fand, es war die höchste Herzfrequenz bei der langsamsten Geschwindigkeit, die ich je in meinem Leben getrackt habe und gelaufen bin. Und da dachte ich schon, okay, das ist nicht normal. Und dann, was ich ganz komisch fand, waren die Grippesymptome am nächsten Tag. Damals konnte ich das nicht zuordnen. Ich dachte einfach, habe ich ja wieder erkältet und sonst was. Das war halt damals ein Crash. Das war das eine. Und es wurde nicht besser. Normalerweise baust du ja Kondition auf. Bei mir war es umgekehrt. Der Kraft ging runter. Mir ging es immer schlechter, auch beim Sport. Und beim Krafttraining war es so, ich konnte immer weniger Gewichte stemmen. Und normalerweise auch das baut sich auf. Und ich musste immer weniger Hantelscheiben drauf machen. Ich konnte es nicht mehr stemmen. Und da war für mich klar, also abgesehen von dem, was ich auf der Uhr gesehen habe, war für mich klar, das ist nicht das, so wie es funktionieren sollte. Da stimmt was einfach nicht. Und das ging, also bis zum Sommer habe ich gemerkt, okay, stimmt nicht, aber ich habe ja noch länger Sport gemacht, weil der Arzt meinte, ja, das braucht einfach mehr Zeit. Aber bis heute kann mir kein Arzt die Grippesymptome erklären, die ich auch im Ruhezustand habe. Und damals fing das dann halt leider an, wo man hätte ahnen können, das ist nicht Erschöpfung, die du wegtrainierst oder mit Psychotherapie bearbeitest, da stimmt was grundsätzlich nicht. Aber ja, leider sitzen wir jetzt heute hier. Aber dafür kann ich jetzt davon erzählen, dass es anderen nicht passiert.
Wie bist denn du ab denn medizinisch begleitet worden?
Schwierig. Grundsätzlich schwierig. Also es gab nur eine Phase, in der ich wirklich begleitet wurde. Es war ein Neurologe von Ende 2023 bis dieses Jahr. Den gibt es nicht mehr. Der hat die Sprechstunde leider geschlossen für Long-Covid. Seitdem bin ich tatsächlich facharzttechnisch nicht versorgt. Sowohl für meinen entzündlichen Herzbefund für Corona. Ich finde keinen Facharzt, der sich damit auskennt, der das richtig einordnet, als auch für ME und Long-Covid. Ich habe da niemanden, außer meine Hausärztin, Fachärzte, niemanden. Also ich suche selber Studien raus und versuche jemanden zu finden, der die Medikamente mit mir jetzt ausprobiert. Aber seit es diesen Neurologen mit der Long-Covid-Sprechstunde nicht mehr gibt, ich habe niemanden.
Aber das, also ich denke jetzt gerade, das ist ja fahrlässig. Also du musst doch begleitet werden.
Ja, also indem ich mich selber informiere und dann mit meiner Hausärztin spreche, ja. Und die
das ist mit jeder regelmäßig einfach Termine.
Genau, und ich probiere auch immer andere Fachärzte aus, aber es ist so, ich habe einen, der schaut mir autonome Dysfunktion an, aber das ist nur ein Bruchteil von Long-Covid. Und die haben, es ist wie so einzelne Puzzleteile, aber niemand schaut das im Moment so ganzheitlich an oder kommt halt wieder mit der fahrlässigen, ja, sie sind jung, sie sind eine Frau, machen sie Sport. Also es ist so, es ist leider nicht genug darüber aufgeklärt, was diese Krankheit ist, sodass sich Ärzte damit beschäftigen würden.
Es hat ja immer mehr Long-Covid-Sprechstunden gegeben. Mittlerweile schließt man auch immer mehr. Ist das der Grund, dass wir auch einfach gemerkt, ja, es gibt halt einfach keinen Ort?
Ja. Ja. Und auch wenn du, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich nenne jetzt keinen Namen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du in manche Long-Covid-Sprechstunden gehst, hast du trotzdem noch dieses klassische, ja, Aktivierungstherapie, Psychotherapie. Also alles, was wissenschaftlich widerlegt ist und was mein ganzer Werdelauf einfach mal komplett entkräftigt. Und da, ich kann dieses Medical Gaslighting nicht mehr, ich gehe dann schnurstracks wieder raus. Ich gebe mir das dann gar nicht mehr, weil ich werde lieber nicht versorgt, als wieder fehlversorgt. Ja.
Also das heisst, mit deiner Hausärztin hast du regelmässig Austausch, also wie häufig denn?
Genau, also ich gehe ungefähr alle 2 Monate zu meiner Hausärztin, gebe mir einfach ein Update, wie läuft's, was gibt's Neues und dann gebe ich auch zum Beispiel ein Feedback, was der Neurologe für die autonome Dysfunktion sagt und dann sprechen wir da eigentlich. Ich gebe halt meistens dann Feedback, wenn ich was ausprobieren will an Medikamenten oder Studien und so ist eigentlich die Versorgung aktuell, ja.
Und was nimmst denn du für Medikamente?
Also im Moment nehme ich 6 Medikamente. Eins schleiche ich gerade davon aus. Es gibt ja auch kein Medikament für Fatigue selbst, aber es gibt eins für muskuläre Fatigue. Ich nehme alle Medikamente off-label, das heißt, es ist eigentlich nicht zugelassen auf Long-Covid. Du brauchst halt einen Arzt, der das trotz Risiken und so weiter dir verschreibt. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, egal welche Grunderkrankungen man hat, auch mal sich mit Studien zu befassen, weil die mir dann doch sehr stabilisierend helfen. Eben das für muskuläre Fatigue. Da gingen dann plötzlich meine Schritte im Monat 20.000 Schritte hoch, was sehr viel ist für mich. bis dann der nächste Crash habe und ich mich dauerhaft verschlechtert habe. Dann kriege ich noch ein Medikament, dass mein Puls im Stehen nicht so hoch geht, weil ich so einen niedrigen Ruhepuls habe. Aber im Stehen ist das dann viel zu hoch. Dafür kriege ich ein Medikament. Dann nehme ich eins im Moment protektiv für Herzinsuffizienz aufgrund von der Post-Covid-Studie. Dann nehme ich noch eins, was niedrig dosiert das Immunsystem moduliert. Also es sind so verschiedene Baustellen eigentlich. Also man macht eigentlich mehr symptomorientiert, weil du die Quelle nicht angreifen kannst. Aber eben, ich kann jedem nur empfehlen, schaut Studien an. Ihr könnt so testmäßig mal was ausprobieren, weil vielleicht hilft es euch. Das ist so mal die medikamentöse Behandlung im Moment, ja.
Mhm. Und dann hast du im Fall auch noch eine nicht-medikamentöse Behandlung?
Ja, also da kann ich nur jedem empfehlen, mal Sachen auszuprobieren. Ich finde, Alternativmedizin sollte man mal ausprobiert haben, weil ich glaube, es hilft echt einigen Leuten. Da habe ich TCM, Akupunktur, Osteopathie probiert. Leider nichts, was mir jetzt geholfen hat, außer so mal eine Stunde Erholung, aber das war es dann auch. Und sonst Pacing, das kennt ja jeder mit Fatigue, dass man wirklich schaut, wie kann ich meine Ressourcen verwenden. Das kann man übrigens auch sich professionell begleiten lassen mit einer Ergotherapie, sogar auch im häuslichen Kontext, das wissen viele gar nicht. Also bei mir kommen die Long-Covid-Speed-Tags auch nach Hause, um im häuslichen Setting zu schauen, wie kann ich zum Beispiel mein Kochen optimieren mit Hinsetzen und so weiter und so fort. Also kann ich nur absolut empfehlen. Kann man auch in der Gruppe erlernen. Ich habe es selber erlernt und dann mit der Spitex noch. Das ist so das, was man eigentlich medikamentös und nicht medikamentös machen kann.
Mhm. Ja, das habe ich auch sehr spannend gefunden. Ich habe mit der Ergotherapeutin darüber geredet, die auf Fatigue spezialisiert ist. Und für Leute, die noch einkaufen können, zum Beispiel, dass man sich auch Postelisten macht und dann aufschreibt, Sachen so aufschreibt, wie man in den Laden reingeht.
Ja, genau, Kategorien, ja.
Genau,
ja,
weil das einfach auch Ressourcen spart, dass man das Wägeli hat, aber das Wägeli sicher nimmt, nicht das Körbli. Ja. Und dann einfach nur so die Liste kann durchgehen und den Weg durch den Laden durchgehen.
Ja, es ist eigentlich wie eine Analyse-Reflexions-Session, die man mit einer Ergotherapeutin macht, weil man manchmal so blinde Fleckmäßig das eigentlich dann gar nicht sieht. Ja.
Bleibt jetzt gerade noch dran, weil Lisa hat etwas zu sagen. Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Wir reden offen, ehrlich und direkt über Gesundheitsthemen. Zum Thema chronische Erschöpfung gibt es auch noch eine Episode mit der Maya Strasser. Sie ist Neurologin und auch aktivistisch. Sie setzt sich sehr in der Schweiz und auch international dafür ein, für ME-CFS-Betroffene. Und sie erklärt im Detail, was im Körper passiert und was für die Therapieformen es gibt. Diese Episode findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, einfach unter «Hallo Gesundheit» suchen und natürlich auf css.ch. Und wenn ihr ein paar Inputs mitgenommen habt, freuen wir uns, wenn ihr anderen davon erzählt und die Episode weiterschickt. Das Schlusswort hat immer der Gast. Lisa, was willst du noch sagen?
Ich würde am liebsten ganz viel sagen, aber ganz kurz. Ich würde allen Menschen, die auch egal wegen welcher Erkrankung gerade sehr kämpfen, sagen, hey, seid stolz auf euch. Es steckt so viel mehr dahinter als einfach nur gegen Symptome, die man kämpft. Um Ansprüche, um Lebensqualität, seid stolz auf euch und gebt die Hoffnung nicht auf. Es gibt wirklich, auch wenn weniger, es gibt Ärzte, Menschen, Wissenschaftler, die wirklich sich dafür einsetzen, dass es uns irgendwann mal besser geht. Seid stolz und gebt nicht auf.